ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Trump oder Harris? Präsidentschaftswahl in den USA.
244 Millionen Menschen sind aufgerufen, sich zu entscheiden, und morgen früh dann rechnen wir mit den ersten Ergebnissen aus den Bundesstaaten. Wer sich da am Ende durchsetzt, ist noch völlig offen. Die Umfragen zwischen Trump und Harris sahen zuletzt sehr, sehr knapp aus. Wie also läuft dieser Wahltag konkret ab? Nina Barth mit Antworten.
Nur noch ein paar Stunden. Dann öffnen die Wahllokale.
It's almost here. Election Day in America arrives in a matter of hours. Hours!
Die Fernsehsender berichten seit Tagen von fast nichts anderem mehr. Bis kurz vor Öffnung der Wahllokale sind Kamala Harris und Donald Trump noch unterwegs. Wahlkampf Endspurt.
Together we will fight, fight, fight and win, win, win.
Gemeinsam werden wir kämpfen und gewinnen, ruft der Republikaner Donald Trump seinen Anhängern zu. 4 Jahre habe er darauf gewartet.
I've been waiting 4 years for this.
Auch die Demokratin Kamala Harris tourt die letzten Stunden vor der Wahl durch Pennsylvania, einen der wichtigen Swing States, die mal demokratisch, mal republikanisch wählen und darum hart umkämpft sind.
So Pennsylvania, I'm here to ask for your vote.
Harris erwähnt Donald Trump nicht mehr namentlich. Sie ruft ihren Anhängern zu: Unserer ist ein Kampf für die Zukunft.
Ours is a fight for the future.
Im Endspurt geht es für beide, Harris und Trump, vor allem darum, möglichst viele zum Wählen zu animieren. 244 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner sind wahlberechtigt. Fast 80 Millionen haben ihre Stimme schon vorab abgegeben. In den USA wählen die Bürger ihren Präsidenten oder ihre Präsidentin nicht direkt, sondern durch Wahlleute. 538 gibt es insgesamt. Das heißt, wer genug Staaten gewinnt, um 270 Wahlleute zusammenzubekommen, gewinnt. Und es ist,
oh, it is tight, tight.
Sehr eng. Egal ob Moderatoren bei Fox News oder CNN, zumindest darin sind sich alle einig. Ein Wahlkrimi. Und es könnte ein langer werden. Es ist theoretisch zwar möglich, dass das Wahlergebnis schon in der Nacht feststeht, aber kaum einer rechnet damit. Donald Trump warnt schon jetzt vor Wahlbetrug, ruft seinen Anhängern auch am letzten Tag vor der Wahl zu: Wir müssen Kamala so eindeutig besiegen und ihre linksradikale Politik stoppen, dass kein Betrug möglich ist.
We must defeat Kamala and stop her radical left agenda with a landslide. That is too big to rig.
Diese Rhetorik ist es auch, die dazu geführt hat, dass Bundesstaaten sich auf mögliche Ausschreitungen vorbereitet haben. Die werden vor allem dann befürchtet, wenn Trump verliert. In der Hauptstadt Washington D.C., wo Trump-Anhänger am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten, erklärte Polizeichefin Pamela Smith, die Polizei sei auf viele verschiedene Szenarien vorbereitet und habe die richtigen Leute dafür, dass die Stadt sicher bleibe.
We want everyone to know that we are ready to handle many different scenarios and we have the right people in place to keep our city safe.
Über diese Wahl habe ich heute Morgen mit Professor Markus Ziener gesprochen. Er ist Fellow des German Marshall Fund, eine unabhängige amerikanische Stiftung, die sich der Förderung der transatlantischen Beziehungen widmet. Außerdem ist er Professor für Journalismus in Berlin. Die Washington Post, so habe ich ihn heute Morgen gefragt, die hatte ja zur US-Wahl seit Jahrzehnten Wahlempfehlungen abgegeben, diesmal allerdings nicht mehr. Mehr als 200.000 Menschen haben daraufhin ihr Abo der Washington Post gekündigt. Eine Wahlempfehlung, das ist etwas, was wir so aus deutschen Medien ja überhaupt nicht kennen. Haben diese Empfehlungen aber auch einen Einfluss auf Wahlentscheidungen in den Vereinigten Staaten?
Man kann natürlich grundsätzlich die Frage stellen, ob solche Wahlempfehlungen von Medien eine gute Idee sind. Medien sind dazu verpflichtet, objektiv zu sein, unabhängig zu sein. Und deswegen sind Wahlempfehlungen ohnehin eine schwierige Sache. Jetzt hat Amerika natürlich eine ganz andere Tradition. Dort gehört es dazu seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass Medien Wahlempfehlungen aussprechen. Und jetzt hat die Washington Post, aber übrigens nicht nur die Washington Post, sondern auch die Los Angeles Times, die viertgrößte Zeitung der USA, die haben sich jetzt dazu entschieden, diesmal darauf zu verzichten. In beiden Fällen gehören die Medien großen Investoren, Privatleuten, im Fall von der Washington Post, Jeff Bezos, im Fall der Los Angeles Times, einem Milliardär, der in Biotech investiert. Und die haben natürlich jetzt beide gesagt, okay, wir wollen das nicht. Diesmal verzichten wir darauf, dass es Wahlempfehlungen gibt. In beiden Fällen wäre die für Kamala Harris ausgefallen. Und man kann natürlich schon die Frage stellen, warum ist das jetzt geschehen? Inwieweit haben die Eigentümer dieser Medien Rücksicht genommen auf ihre Geschäfte? Bei dem einen eben Biotech-Milliardär, der auch stark von staatlichen Aufträgen abhängig ist. Im Fall von Jeff Bezos, Amazon steckt dahinter. Amazon macht sein Geld vor allem mit AWS. Das ist ein Cloud-Anbieter, wo man Daten lagern kann. Außerdem Blue Origin ist ein Space-Projekt. Beides auch sehr abhängig von staatlichen Aufträgen.
Herr Zina, welche Rolle haben die klassischen Medien denn in diesem Wahlkampf überhaupt noch? Erreichen die nicht letztlich nur die, die ohnehin eine entsprechende politische Präferenz haben, also eher liberal beispielsweise die Leserinnen und Leser der Washington Post?
Absolut richtig. Man kann natürlich überlegen, inwieweit spielt das überhaupt noch eine Rolle, für wen sich die Washington Post oder die Los Angeles Times oder andere Zeitungen aussprechen, weil Social Media so dominant geworden ist. Es kommt aber auch noch ein anderer Effekt hinzu. Das nennt man in der Kommunikationswissenschaften den Hostile Media Effekt. Das heißt, wenn man einer bestimmten politischen Lage sich zurechnet, dann akzeptiert man Nachrichten aus Medien, die dem gegnerischen Lager zugeordnet werden, nicht mehr. Also mein praktisches Beispiel, wenn die New York Times etwas schreibt, es ist fast schon egal, was die New York Times schreibt, dann wird es von den republikanisch gesinnten Anhängern nicht mehr akzeptiert und es wird als Fake News oder als Desinformation betrachtet. Zeitungen, Medien wenden sich an diejenigen, die in der Tat in ihrem politischen Segment sich befinden. Und die Frage ist, erreichen die überhaupt noch das andere Lager?
Heißt das, dieser Wahlkampf ist letztlich in den Social Media entschieden worden?
Natürlich spielt Social Media eine große Rolle. Wir sehen ja auch im Fall von Elon Musk, der Twitter X entsprechend für seine Zwecke einsetzt, wie sehr das eine Rolle spielt. Jetzt muss man allerdings dazu sehen, dass die USA sind seit vielen Jahren ein sehr, sehr polarisiertes Land. Die Lager haben sich verfestigt im Laufe der letzten Jahrzehnte und insbesondere seit dem ersten Wahlsieg von Donald Trump. Man müsste genau untersuchen können, wer wird erreicht oder werden nur die bereits Überzeugten erreicht.
Welche Rolle spielen Early Voting und die Briefwahl? Hat das einen Einfluss darauf, wie die Wahl ausgehen wird? Denn der Wahlkampf in den letzten Wochen hat ja diese Menschen dann schon gar nicht mehr erreicht.
Early Voting wird immer beliebter. Wir haben Start, da kann man bis zu 6 Tage und länger vorher schon seine Stimme abgeben. Von daher haben die ganzen letzten Ereignisse, die wir jetzt auch gerade gesehen haben, auch gerade diese hitzige Debatte, die hitzigen Attacken, insbesondere von Donald Trump, wen erreichen die überhaupt noch? Also wir haben Zahlen von über 70 Millionen Menschen, die bereits teilgenommen haben am Early Voting und die spielen eigentlich am heutigen Wahltag keine Rolle mehr.
Wie sehr hat denn die politische Kultur, hat die Demokratie insgesamt Schaden genommen in den USA? Hat sie Schaden genommen oder ist dieses System so resilient, dass auch dieser polarisierte Wahlkampf da letztlich keinen Schaden anrichten konnte? Wie bewerten Sie das?
Die Polarisierung hat zur Folge gehabt, dass eine Partei wie die Republikanische Partei, die früher durchaus auch eine Middle-of-the-Road-Partei war, die eine Mainstream-Partei war, dass die jetzt so stark abgedriftet ist, dass man im Grunde nur noch die Demokraten wählen kann, wenn man die Demokratie nach unserem Verständnis erhalten will. Und das Problem ist, dass dadurch natürlich auch gar keine richtige Auswahl mehr stattfindet. Wir haben ein Lager, das ist sozusagen sehr demokratiefeindlich, kann man es regelrecht bezeichnen, und ein anderes Lager, was das erhalten will, was existiert. Und das führt dazu, dass die Auswahl, dass die Optionen sich massiv verengt haben. Und das halte ich für das größte Problem.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
In vielen amerikanischen Bundesstaaten ist es das gleiche Bild. Auf dem Land, da dominieren die Republikaner, in den großen Städten die Demokraten. In Kentucky ist das nicht anders. Und unsere Korrespondentin Nina Barth hat sich dort umgesehen und umgehört.
Inmitten einer Hügellandschaft, umgeben von Wald und Feldern, liegt Morgantown, eine kleine 2700 Einwohner-Gemeinde in Kentucky. Dwayne McKinney hat hier seine Farm, baut Mais und Sojabohnen an. Gerade steigt der 60-Jährige von seinem großen roten Mähdrescher. Es sei hart für einen Farmer, sagt er, und dass er hofft, dass Donald Trump die Wahl gewinnt.
The Biden administration, I just don't think they've done a good job. Interest rates has went up, the cost of living has went up. I just think it needs to change.
Die Regierung Biden habe keinen guten Job gemacht. Die Zinsen seien gestiegen, die Lebenshaltungskosten. Das müsse sich einfach ändern. Morgantown ist eine Trump-Hochburg. 2020 haben in dem County, also quasi Landkreis, in dem die Gemeinde liegt, 8 von 10 Wählern für Donald Trump gestimmt. So wie der Farmer setzt auch der Bürgermeister auf einen Wahlsieg des Ex-Präsidenten. Billy Phelps sitzt hinter einem großen braunen Schreibtisch im Rathaus, wie die meisten Häuser in der Main Street, ein roter Klinkerbau. Er sei kein Fan von Donald Trump, sagt der 59-Jährige. Trump sei arrogant. Aber wählen wird der Bürgermeister ihn trotzdem. Viele in seiner Gemeinde litten unter zu hohen Preisen. Er wähle Trump aufgrund seiner Wirtschaftspolitik. Mit der fahre seine Gemeinde besser.
Those policies made a difference on how my community can live.
Ebenfalls in der Main Street hat Steuer- und Finanzberater Kendall Embry sein Büro. Er hat das Gefühl, dass das Land unter den Demokraten seinen moralischen Kompass verliert.
Mein moralischer Kompass ist, dass ich Christ bin und an die Bibel glaube. Ich finde Harris extrem links und manche Entwicklungen sind beängstigend. Dieses ganze woke Zeug finde ich einfach lächerlich.
Morgantown wird auch bei dieser Wahl an die Republikaner gehen. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Im 1,5 Stunden entfernten Louisville ist das ganz anders. Die größte Stadt Kentuckys wird wieder demokratisch wählen. Auch das gilt als ziemlich sicher. Eine junge Frau sitzt in der Mittagspause auf einem Plastikstuhl hinter dem kleinen Imbissrestaurant, in dem sie arbeitet. Für sie gehe es bei der Wahl vor allem um das Recht auf Abtreibung, um Rechte für Frauen ganz allgemein und um Rechte für Transgender-Menschen.
Abortion rights are really important right now. Women's rights in general, trans rights.
Darum werde sie Kamala Harris wählen. Die setze sich für diese Rechte ein. Und sie hoffe, dass viele am 5. November wählen gehen. Zum Wählen animieren, und zwar am besten demokratisch. Das ist auch die Mission der kleinen Gruppe, die sich an diesem Abend etwas außerhalb von Louisville trifft. Haustürwahlkampf für Demokrat Taylor Jolly, der für das Abgeordnetenhaus von Kentucky kandidiert.
Thank you all for coming.
Die ehemalige Sozialarbeiterin Arlene Grice Owens ist eine seiner Unterstützerinnen. Und natürlich wird sie auch Kamala Harris wählen.
The Democrats have a platform.
Die Demokraten haben ein Programm, das Fairness, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte unterstützt. Der Unterschied, wofür die Parteien stehen, ist absolut glasklar.
What the parties represent.
In diesem Punkt dürften wohl Wähler in Louisville und Morgantown zustimmen. Viel mehr Gemeinsamkeiten scheint es zwischen den Städtern und Menschen auf dem Land im Moment nicht zu geben.
Mit Sorge und Anspannung schauen viele in Deutschland auf diese Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten. Die Demokratin Kamala Harris, die genießt in Deutschland offenbar mehr Sympathien als der Republikaner Donald Trump. Mit Unbehagen erinnern sich viele Politikerinnen und Politiker in Berlin an die erste Amtszeit von Trump. Noch jetzt steht viel auf dem Spiel für Europa, für Deutschland. Die transatlantische Zusammenarbeit, auch die Unterstützung für die Ukraine. Stichwort auch Handelspolitik. Aus Berlin Christina Nagel.
Eigentlich hatte man sich vor 8 Jahren in die Hand versprochen, dass es nicht nochmal passiert, dass die Verantwortlichen in den Parteien nicht
wie das Kaninchen auf die Schlange auf die Wahlen in Amerika schauen.
Und doch ist es jetzt wieder passiert. Dass mehr hätte getan werden müssen, gibt nicht nur Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD für seinen Bereich offen zu. Auch handelspolitisch, sagt der Transatlantik-Koordinator Michael Link von der FDP, sei man nicht so weit gekommen, wie man es sich gewünscht habe.
Wir sind in der Situation, dass die beiden größten Handelsblöcke der Welt, der EU-Binnenmarkt und der USMC-Binnenmarkt aus USA, Kanada und Mexiko, sich ohne Handelsabkommen gegenüberstehen und sich gegenseitig das Leben durch Marktzugangsbehinderungen schwerer machen.
Unter einem Präsidenten Trump könnte sich die Lage verschärfen, denn er hat Deutschland, das zeigen seine Wahlkampfauftritte, auf dem Kieker. Für ihn ist es ein Land der Schmarotzer, das vor allem auf Kosten der USA lebt. Ob er seine Drohungen wahrmacht, neue Strafzölle verhängt, Truppen abzieht, niemand weiß es. Zwar habe man mehr Kontakte zu den Republikanern als 2016, sagt Grünen-Co-Chef Omid Nuripur, Trump selbst aber bleibe unberechenbar.
Wir wissen am Ende in vielen Fragen nicht, was Trump tun wird.
Was meint er denn, er wird den Krieg in der Ukraine an einem Tag beenden? Was meint er denn, er wird mit den Iranern einfach einen Deal machen?
Trumps Lust am Spalten und Provozieren, sein Hang, Abkommen zu ignorieren oder aufzukündigen, treibt den meisten Politikern in Berlin die Sorgenfalten auf die Stirn. Aber nicht allen. Die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel erklärte im Sommer, dem Republikaner die Daumen drücken zu wollen, weil
Trump versprochen hat, den Krieg in der Ukraine zu beenden, indem er die finanziellen Mittel streicht. Und ich glaube, dass er Wort hält.
Den Krieg beenden will zwar auch BSW-Chefin Sarah Wagenknecht, für Trump ist sie aber trotzdem nicht. Er sei bedrohlich, weil er unzurechnungsfähig sei, und Harris, weil sie die Kriegspolitik weiterführe. Die meisten Bundespolitiker sind sich sicher, dass die Kandidatin der Demokraten weder der Ukraine die Unterstützung entziehen, noch aus internationalen Abkommen aussteigen oder der NATO die kalte Schulter zeigen wird. Anders werde es aber trotzdem, meint nicht nur der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Denn Kamala Harris werde andere Prioritäten als ihr Vorgänger setzen. Sicherheitspolitisch dürfte es künftig weniger um Europa, dafür mehr um den Indo-Pazifik gehen. Und handelspolitisch klar um China.
Und hier werden Sie erwarten, dass Deutschland sich in einen Geleitzug begibt, obwohl unsere Interessen nicht identisch sind.
Dass Deutschland auf all das wirklich vorbereitet ist, wird in Berlin allgemein bezweifelt. Zu groß sei der Nachholbedarf in Deutschland und in der EU, meint der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link.
In puncto Wettbewerbsfähigkeit, in puncto Innovation und in puncto Verteidigungsfähigkeit.
Auch dieses Mal werden also viele Bundespolitiker auf einige wenige Swing States in den Vereinigten Staaten schauen, wie das Kaninchen auf die Schlange. In der Hoffnung, dass Harris das Rennen macht, die zwar andere politische Schwerpunkte als Biden setzen wird, aber dabei eine echte Verbündete bleibt.
Die ersten Wahllokale, die haben schon sehr früh geöffnet in den Vereinigten Staaten. Zu den ersten gehörte das kleine Örtchen Dixville in Notche im US-Bundesstaat New Hampshire. Dort gibt es sage und schreibe 6 Wahlberechtigte, und die Wahlbeteiligung, die betrug, wie amerikanische Medien berichten, 100%. Ja, und der Wahlausgang dort ist auch schon bekannt. Unentschieden. Donald Trump hat 3 Stimmen bekommen und Kamala Harris ebenfalls 3 Stimmen. Da sieht man, wie knapp diese Entscheidung in den USA ausfallen wird. Vielleicht ist dieses Ergebnis in diesem kleinen Ort in New Hampshire typisch für die Bundesstaaten insgesamt, in denen heute gewählt wird. Die ersten Wahllokale in den meisten Staaten an der Ostküste haben um 6 Uhr unserer Zeit heute Morgen geöffnet. Die Welt schaut gebannt dorthin. Die Ergebnisse dieser Wahl, die könnten nicht nur das Schicksal der Vereinigten Staaten, sondern auch die transatlantischen Beziehungen und die politische Landschaft in Europa maßgeblich beeinflussen. Um die möglichen Auswirkungen des Wahlausgangs in Deutschland zu beleuchten, habe ich mit Professor Johannes Völz gesprochen. Er lehrt an der Goethe-Universität in Frankfurt Amerikanistik mit Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik. Und ich wollte von ihm heute Morgen zunächst mal seine Einschätzung wissen. Wenn wir so in 24 Stunden etwa, wenn die letzten Wahllokale in den Vereinigten Staaten schließen, das wird dann Alaska sein, und auf Hawaii, werden wir dann schon sehr schnell ein Ergebnis haben?
Das glaube ich nicht. Ich denke, es wird sich auf jeden Fall bis Ende der Woche hinziehen. Es kann aber auch eine Hängepartie werden, sodass wir wirklich noch Wochen warten werden, bis es Klarheit gibt. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir schon morgen oder übermorgen überhaupt wissen, wie die Wahl ausgeht. Es sei denn, es zeichnet sich ein Erdrutschsieg von Donald Trump ab. Das ist nicht auszuschließen. Das wäre ein Szenario, in dem wir bald zu einem Ergebnis kommen.
Sollte aber Kamala Harris ein eindeutiges Ergebnis erzielen, würde Donald Trump dann das offizielle Ergebnis verzögern können, die Verkündung des offiziellen Ergebnisses mit seinem Heer an Anwälten, von dem er ja immer wieder spricht?
Davon ist auszugehen, und ich denke auch, dass selbst wenn Trump versucht, zu dem Schluss zu kommen, diese Wahl anzuerkennen, es viele Leute gibt, viele seiner Anhänger, die dem gar nicht folgen würden und die dann weiterhin der Meinung wären, dass diese Wahl, dass da Betrug stattgefunden hat. Also ich glaube, da sind mittlerweile Dynamiken im Spiel, die Trump selber gar nicht mehr kontrollieren kann.
Viele in Deutschland werden auf einen Sieg von Kamala Harris hoffen. Donald Trump war eine Belastung für die transatlantischen Beziehungen, für die NATO, für die Handelsbeziehungen. So sieht man das. Aber machen sich vielleicht die Deutschen dann vielleicht auch ein bisschen Illusionen? Muss man sich auf eine Zeitenwende in der amerikanischen Außenpolitik einstellen? Gleich, wer gewinnt?
Das glaube ich nicht, dass wir da in irgendeiner Art und Weise Gleichmacherei machen sollten nach dem Motto, auch Kamala Harris wird sich abwenden von den transatlantischen Beziehungen. Ich sehe sie durchaus in der Tradition des Transatlantizismus und denke, sie würde das transatlantische Netzwerk weiter bearbeiten. Und natürlich wird sie auch, wie ja auch schon Präsident Barack Obama, darauf pochen, dass die Europäer mehr Geld in die Rüstung stecken. Sie wird sicher darauf pochen, dass insgesamt die europäischen NATO-Partner mehr Autonomie und mehr Eigeninitiative zeigen. Aber ich denke trotzdem, da würde eine transatlantische Beziehung weiter gestärkt werden. Ganz anders sieht es aus auf der Seite von Donald Trump.
Und es wird ja gleichzeitig auch das Repräsentantenhaus neu gewählt und die Hälfte der Senatoren in den Vereinigten Staaten. Könnte hier Druck auf den künftigen Präsidenten oder die Präsidentin kommen, in der Außenpolitik etwas zu ändern?
Da muss man wirklich jetzt konkret abwarten, wie es aussehen wird. Es ist völlig unklar. Es sieht im Moment eher danach aus, dass der Senat in die Hände der Republikaner fällt und das Repräsentantenhaus könnte demokratisch sein, aber das ist völlig offen. Kann man im Moment noch ganz wenig zu sagen. Das liegt einfach daran, dass diese Wahlen derartig eng sind, dass man im Moment nur spekulieren kann, wie es ausgehen wird.
Was wir gesehen haben, war ein heftiger Wahlkampf mit unerwarteten Wendungen, auch dramatischen Ereignissen zum Teil und auch eine starke Polarisierung in den Vereinigten Staaten. Aber das erleben wir ja auch in anderen Gesellschaften, auch in Europa. Ist das, was man in den Vereinigten Staaten erlebt, so eine Art Role Model für andere westliche Demokratien?
Ich denke schon, dass die USA, was das angeht, Trendsetter sind. Das ist ja was, was wir in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft immer wieder beobachten, dass die USA immer noch in der Lage sind, Trends zu setzen, im Guten wie im Schlechten. Und man sollte, glaube ich, nicht über einen Kamm scheren, die Polarisierung der USA mit dem, was wir zum Beispiel hierzulande beobachten. Noch ist gerade Deutschland wesentlich weniger polarisiert, als es in den USA der Fall ist. Die Polarisierung in den USA hat mittlerweile derartige Züge angenommen, dass es schon schwierig ist, von der US-Gesellschaft per se zu sprechen, weil man permanent in zwei Hälften denken muss. Es gibt in den USA nicht mal mehr sowas wie einen gesellschaftlichen Mainstream. Es gibt lediglich zwei unterschiedliche Mainstreams, die quasi nebeneinander her existieren. Aber ja, ich glaube schon, dass wir einen Trend hier sehen, den wir auch in Europa, in vielen Gesellschaften Europas beobachten können. Da ist Deutschland mittlerweile fast sowas wie eine Ausnahme.
Muss die Machtübergabe in den Vereinigten Staaten reibungslos ablaufen, damit die amerikanische Demokratie keinen nachhaltigen Schaden nimmt? Viele fürchten ja, dass diese Demokratie bereits Schaden genommen hat.
Ich glaube auch, dass sie bereits Schaden genommen hat und das ist im Moment gar nicht so ohne weiteres vorstellbar, dass es so etwas geben wird wie den sogenannten Losers Consent, dass also die Wahlverlierer die Wahlentscheidung anerkennen und sagen, gut, dann ist es jetzt so, das ist jetzt unser Präsident, das ist jetzt unsere Präsidentin und beim nächsten Mal kann es wieder anders ausgehen. Das ist ja das eigentliche Spiel der Demokratie und es ist eigentlich zu erwarten, dass egal ob nun Harris oder Trump gewinnen, die jeweils andere Seite sagen wird, ich kann diese Person nicht als unseren Präsidenten oder unsere Präsidentin anerkennen.
Offiziell äußert sich bei den Vereinten Nationen niemand über eine mögliche neue Amtszeit von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten. Aber die Möglichkeit, dass der entschiedene UN-Kritiker Trump im Januar ins Weiße Haus einziehen könnte, das ist durchaus Thema in vielen Hintergrundgesprächen am Sitz der Vereinten Nationen am East River in New York. Aus New York berichtet Martin Ganselmeier.
Donald Trump hat sich nie diplomatisch ausgedrückt, wenn es um die Vereinten Nationen ging. Das sei ein Club von Schwätzern, die in New York eine gute Zeit haben wollen. Eine riesige Bürokratie sei das am East River, kritisierte Trump nach seinem Wahlsieg 2016, noch dazu extrem ineffizient. Wann lösen die Vereinten Nationen Probleme? Sie tun es nicht, sie verursachen Probleme. Es wäre großartig, würden sie ihr Potenzial ausschöpfen, sonst ist es eine Verschwendung von Zeit und Geld. Auch deshalb hat der Ausgang der US-Wahl am 5. November erhebliche Bedeutung für die Arbeit der Vereinten Nationen, sagt Richard Gowen, der UN-Direktor der unabhängigen Denkfabrik Crisis Group.
I think that the US election will have a massive impact on the work of the UN.
Auch wenn sich kein Verantwortlicher bei den Vereinten Nationen öffentlich dazu äußert, Richard Gowen weiß, dass die Nervosität unter ihnen groß ist.
They are very nervous.
Aus gutem Grund. Donald Trump hält nichts von internationalen Organisationen und multilateraler Zusammenarbeit. Sollte er erneut ins Weiße Haus einziehen, dann, so ist sich UN-Experte Gowen sicher, wird Trump vieles wiederholen, was er in seiner ersten Amtszeit gemacht hat. Rückzug aus der Weltgesundheitsorganisation und dem UN-Menschenrechtsrat, vor allem aber Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Während Joe Biden und seine Vizepräsidentin Kamala Harris die Arbeit der Vereinten Nationen schätzen und Reformen des UN-Sicherheitsrates und der internationalen Finanzarchitektur unterstützen, würde Trump dies ablehnen. Für eine Harris-Administration wäre es zwar keine Top-Priorität, aber sie würde Bidens Bemühungen fortsetzen, die UN zu modernisieren, damit sie die Welt von heute besser repräsentiert.
A little more effectively.
Die größte Sorge bei den Vereinten Nationen ist jedoch das Geld. Schon jetzt ist das UN-Budget unterfinanziert. Mit einem Präsidenten Trump im Weißen Haus könnte es noch schlimmer kommen, befürchtet UN-Experte Gowen. Die USA sind der größte Geldgeber der Vereinten Nationen. Trump könnte den Geldhahn für die UN einfach zudrehen und eine riesige Budgetkrise verursachen. Amerika zahlt derzeit ein Viertel der UN-Blauhelm-Missionen und ist gemeinsam mit der EU größter Geldgeber für humanitäre Maßnahmen und Nothilfeprogramme. All das wäre in Gefahr, zumal es diesmal im Unterschied zu 2017 im US-Kongress keinen Republikaner mehr gibt, der sich für die Vereinten Nationen stark macht.
There are a lot of Republicans in Congress.
Viele Republikaner im Kongress sind extrem verärgert wegen der UN-Kritik an Israels Krieg in Gaza. Sogar gemäßigte Republikaner wie Mitt Romney fordern die Streichung der Mittel für die UN.
Have suggested defunding the UN.
Auch wenn es niemand bei den Vereinten Nationen offiziell bestätigen würde, am East River werden viele Daumen für Kamala Harris gedrückt.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.